darf euch auch herzlich willkommen heißen. Schön, dass wir alle hier sind. Ich bin wirklich froh und dankbar. Wir können wirklich dankbar sein in dieser Zeit. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir uns treffen dürfen. Und ich war sehr erleichtert, als ich diese Woche gelesen habe, dass diese 3G-Regeln nicht gelten für Gottesdienst. Es war ja erst in Diskussion. Wir können da wirklich Gott dafür danken und auch weiterhin beten, dass wir uns frei treffen können. Es ist wirklich Gnade und nicht selbstverständlich, wenn wir uns treffen können. Ja, wir wollen heute Morgen uns die Endzeitrede von Jesus anschauen. Wir finden die Endzeitrede von Jesus in Matthäus Kapitel 24 und auch in Markus Kapitel 13. Wir wollen da jetzt nicht alles lesen, aber wenn wir das so kurz überfliegen, da spricht hier Jesus über die Endzeit, über das, was kommen soll, über die Not in dieser Zeit, über den Anfang der Wehen, wie es auch die Bibel sagt. Und Jesus spricht da von der letzten Zeit und er sagt, dass wir hören werden von Kriegen, von Kriegsgeschrei. Wir werden hören, dass sich ein Volk gegen das andere erhebt, dass sie kämpfen werden miteinander. Er spricht von Hungersnöten, dass wir von Hungersnöten hören werden, von Seuchen, von Erdbeben da und dort. Und er sagt, wenn das alles kommt, dann sind es die Anfang der Wehen. Und dann spricht er weiter über Verfolgung, dass seine Kinder verfolgt werden, dass die Christen getötet werden und dass die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird. Er sagt dann, dass die Liebe in vielen erkalten wird und es werden viele falsche Propheten auftreten und viele Kinder Gottes verführen. Und im nächsten Abschnitt spricht dann Jesus über die große Trübsalszeit, so wie es auch im Buch Daniel beschrieben wird. Im nächsten Abschnitt spricht er dann über das Kommen, dass Jesus kommen wird, über das Kommen des Menschensohns. Und er sagt dort, dass bevor er kommen wird, wird sich die Sonne verdunkeln, der Mond wird seinen Schein verlieren, die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel sichtbar sein und Jesus wird kommen. Jesus wird kommen mit großer Macht und in Herrlichkeit. Und er sagt dann, dass alle Völker, alle Menschen werden ihn sehen. Und alle Völker werden Wehklagen haben. Es wird ein Ereignis, die Menschen werden erschrocken sein, die Menschen, die nicht vorbereitet sind. Sie werden erstaunt sein und zutiefst erschrocken sein, dass Jesus kommt, dass sie sehen, da ist Gott, Gott ist da und er kommt, um uns zu richten. Und er wird seine Engel senden und die Engel werden ausgehen und die Kinder Gottes einsammeln. Und nach diesen Reden kommt nochmal ein Abschnitt und hier spricht dann Jesus zu seinen Jüngern über die Wachsamkeit. Er ermahnt sie zur Wachsamkeit. Und darum soll es heute Morgen gehen in dieser Predigt, dass wir wachsam sind. Und wir wollen diese Stelle lesen aus Markus 13, ab Vers 28. Ermahnung zur Wachsamkeit. Am Feigenbaum lernt das Gleichnis. Wenn seine Zweige schon weich werden und Blätter treiben, dann wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. So wisst ihr auch, wenn ihr seht, dass das geschieht, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschehen wird. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Den Tag und die Stunde aber kennt niemand, auch die Engel im Himmel nicht. Auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht zu, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann es Zeit ist. Wie ein Mensch, der ins Ausland reiste, sein Haus verließ und seinen Dienern Vollmacht gab und jedem seine Arbeit und dem Türhüter gebot zu wachen, so wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder um Mitternacht oder um den Hahnschrei oder am Morgen. Damit er euch nicht, wenn er plötzlich kommt, schlafend findet. Was ich euch sage, das sage ich allen. wacht. Und ich möchte noch dazu lesen aus 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Jesus ermahnt hier in Markus Kapitel 13 seine Jünger, wachsam zu sein. Er spricht über die Endzeit und er sagt, es ist wichtig, dass ihr wachsam seid. Und ich glaube, dass diese Worte nicht nur für seine Jünger damals galten, sondern dass sie für uns gelten. Denn er sagt, ich sage allen, damit sind wir gemeint. Jesus sagt zu uns, seid wachsam, wacht, denn ihr wisst nicht, wann ich kommen werde. Und ich glaube, dass diese Worte aktueller denn je sind. Auch wir sehen die Zeichen der Zeit. Wir haben gelesen, dass wir am Feigenbaum erkennen, wenn der Sommer naht, wenn die Zweige weich werden, die Blätter treiben, dann wissen wir oder dann weiß der Bauer, okay, der Sommer steht vor der Tür. Und Jesus will hier damit sagen, er kennt die Zeichen der Zeit, er kennt sie, dass ich bald komme und seid wachsam. Erkennen wir die Zeichen dieser Zeit? Ich denke, wir erkennen sie. Ich habe was Interessantes mal gelesen, und zwar, dass die Bibellehrer oder die meisten Bibellehrer sich da einig sind, dass wir in unserer Zeit kurz vor Mitternacht leben. Das heißt, kurz bevor Jesus wiederkommt. Und ich habe das gelesen noch bevor die Corona-Pandemie losging. Und es scheint so, dass seitdem diese Pandemie losgegangen ist, sind wir dem Ganzen ein gutes Stück näher gekommen. Erkennen wir die Zeichen der Zeit? Jesus sprach auch von Seuchen. Und wenn wir so die Nachrichten uns anschauen, dann müssen wir dem zustimmen, oder nicht? Wir hören von Kriegen, wir hören von Hungersnöten, die Seuche. Wir sehen, dass die eine Seite der Erde im Wasser untergeht und die andere Seite verbrennt. Und die Ereignisse überschlagen sich und es ist schon auffällig. Und selbst die Menschen, die Gott nicht kennen, das ist ihnen auffällig. Und klar, sie schieben es auf den Klimawandel, mag ja sein, aber wir wissen, was Gottes Wort sagt, das alles muss so kommen. Das alles, was wir so erleben, das soll geschehen, weil es Gottes Wort schon vorausgesagt hat. Und was sagt Jesus? Was sollen wir tun, wenn wir die Zeichen der Zeit sehen? Er sagt uns, seid wachsam. Und die Frage ist natürlich heute Morgen, die wir uns stellen möchten, wie sind wir denn wachsam? Jesus sagt, seid wachsam. Aber wie? Wie machen wir das ganz praktisch? Im Alltag sind wir wachsam, wenn wir so die Pandemie beobachten und wir meinen vielleicht alles zu verstehen, was dahinter ist. Und wir recherchieren und wir forschen und wir gucken und suchen, was steckt dahinter. Aber so sind wir nicht wachsam. Wir sind auch nicht wachsam, wenn wir debattieren über vielleicht die Politiker, auch wenn das vielleicht manchmal sein soll. Wir sind auch nicht wachsam, wenn wir protestieren oder so. Wir sind nur dann wachsam, wenn wir unser Leben ausgerichtet auf Jesus leben. Wir sind wachsam, wenn wir im Geist wachsam sind. Wir sind wachsam, wenn wir wirklich geistlich wach sind, wenn wir betend sind, so wie Jesus es auch gesagt hat. Und mir ist aufgefallen, als ich das so gelesen habe, über die Wachsamkeit, dass Jesus daraufhin drei Gleichnisse erzählt. Und er macht seinen Jüngern klar, wie das aussieht, wenn wir wachsam sind. Und er erzählt drei Gleichnisse, die wir uns auch heute anschauen wollen. Das erste Gleichnis, das er danach erzählt, ist das Gleichnis vom treuen und bösen Knecht. Das zweite Gleichnis ist das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Und das dritte Gleichnis ist das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Wir wollen die Gleichnisse jetzt nicht lesen, aber wir wollen kurz hineingehen. Und das erste Gleichnis von dem treuen und bösen Knechten, da erzählt er, dass ein Herr gegangen ist und seiner Dienerschaft oder einen guten Knecht über seine Dienerschaft gesetzt hat und einen bösen. Und der gute Knecht, der war treu. Man kann auch sagen, er war wachsam. Und er wurde beauftragt, seinen Mitknechten in diesem Haus Essen zu geben zur richtigen Zeit. Und es heißt dann, glückselig ist dieser Mann, wenn sein Herr dann kommt und er findet ihn, indem er das alles tut, dann wird sein Herr ihn über Größeres setzen. Und dann erzählt Jesus von dem bösen Knecht, von dem untreuen Knechten. Dieser Knecht war nicht wachsam. Er dachte sich, oh, mein Herr kommt nicht, es dauert jetzt schon so lange, er ist nicht gekommen, er wird jetzt lange nicht kommen. Und in seiner Gleichgültigkeit fing er an, seine Hausgenossen zu schlagen. Er behandelte sie schlecht. Er gab ihnen nicht zu essen zur rechten Zeit. Und es hat angefangen zu trinken und zu essen. Aber weil er nicht wachsam war, kam sein Herr ganz überraschend an einem Tag, wo er es nicht erwartet hatte. Und er fand ihn so, dass er all dieses Schlechte tat. Und der Herr geht dann ziemlich hart mit ihm um und dieser Mensch musste sterben oder ging verloren. Der treue Knecht war wachsam. Und so ist jeder Christ, der sich vorbereitet. Er tut, was sein Herr ihm aufgetragen hat. Er behandelt seine Mitmenschen gut, er gibt ihnen Essen zur rechten Zeit. Er geht der Sünde aus dem Weg. Er wird nicht nachlässig, auch im Glaubensleben. Und ich habe mich gefragt, wer sind diese Mitknechte? Wer sind diese Menschen hier, die neben dem guten Knecht waren? Und ich glaube, als allererstes will uns Gott hier wirklich unsere Nächsten sagen. Das heißt, unsere Hausgenossen. Das ist unsere Familie. Das ist der Ehepartner. Das sind die Kinder. Und die Geschichte zeigt uns hier, wie wichtig es ist, wie unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen ist, wie unsere Beziehung zu unserer Familie ist, zu unseren Kindern ist. Der treue Knecht, er war gut zu seiner Familie. Er gab ihnen Essen. Er gab ihnen Gottes Wort zur rechten Zeit. Er redete gut mit ihnen. Es war kein Streit dort im Haus. Er ermutigte seine Mitknechte und er war einfach gut zu ihnen. Anders war es beim bösen Knechten. Das heißt ja, er hat angefangen, sie zu schlagen. Er war nachlässig und er dachte, mein Herr wird es niemals mitbekommen. Und er begann zu trinken. Er ist in Sünde gefallen. Er lebte ein ausschweifendes Leben. Er war nicht wachsam. Und es heißt auch von ihm, dass er ein Heuchler war. Vielleicht sah sein Haus nach außen hin gut aus. War alles in Ordnung. Eine fromme Familie. Aber im Haus selber sah es anders aus. Er lebte ein ich-bezogenes Leben. Er lebte in Lust, in den Vergnügungen dieser Welt. Und er war nicht bereit. Er war nachlässig. Er war nicht vorbereitet. Und vielleicht hatte er Zeit für alles, aber nicht für Gottes Sache. Zeit für Hobbys, vielleicht Zeit zum Fernsehgucken die ganze Zeit und Gottes Wort oder das Gebet war ihm hier nicht wichtig. Der Glaube wurde immer kleiner in ihm. Er hat da nicht aufgepasst. Und er dachte sich, ich genieße das Leben. Es heißt ja schon seit 2000 Jahren, dass Jesus wiederkommt. Und er kommt nicht. Er lebte in der Welt. Er bereitete sich nicht vor. Und in seiner Unwachsamkeit wurde er fleischlich. Und das heilige Leben, das bereite Leben, dass Jesus wiederkommt, dass wir vor ihm stehen werden, das war für ihn nicht mehr wichtig. Er ist einfach gleichgültig geworden. Ich habe was Interessantes gelesen von einem Evangelisten, Ernst Krupka hieß er. Er war Evangelist in der deutschen Zeltmission. Er schrieb mal oder er sagte mal, ich habe einmal mein Neues Testament durchgelesen und dabei alle Stellen, die vom Kommen des Herrn handeln, grün angestrichen. Am Ende war mein ganzes Testament geradezu grün bemalt und ich konnte selber feststellen, dass weitaus die meisten Stellen verbunden sind mit Ermahnungen zur täglichen Heiligung. Da ist es mir besonders deutlich geworden. Die Frage der Wiederkunft Jesu ist nicht eine Frage der Zeitrechnung, sondern der Heiligung. Nicht rechnen sollen wir, heiligen sollen wir uns lassen. Und da steckt sehr viel drin. Und auch in Offenbarung 16, Vers 15 steht, sieh, ich komme wie ein Dieb. Ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergeht und man seine Schande sieht. Das wird so wichtig sein, wenn Jesus wiederkommt. Es ist nicht so wichtig, ob Jesus dieses Jahr kommt oder nächstes Jahr oder in 10 Jahren. Wichtig ist, dass wir wirklich ein heiliges Leben führen, dass wir bereit sind, dass wir vorbereitet sind, dass wir wirklich so wachsam leben und alle Dinge aus unserem Leben ausräumen, die Gott nicht gefallen. Und auch Paulus schreibt im Neuen Testament immer wieder darüber. Er sagt, wenn du schläfst, wenn du geistlich schläfst, dann wach auf und erkennt die Zeit, erkennt diese dunkle Zeit, in der wir leben und legt alle Ungerechtigkeit ab, denn der Herr kommt bald wieder. Deswegen lasst uns hier wachsam sein, gut mit unseren Menschen umgehen, sie nicht schlagen, sondern wirklich gute Nahrung geben, auch in der Gemeinde, dass wir uns nicht schlagen, nicht schlecht reden, sondern gute Worte geben, Gottes Wort weitergeben, uns ermutigen. Und lasst uns aufpassen, dass der Satan uns nicht betrügt. Wenn wir nicht wachsam sind, dann schafft er es immer mehr, uns von Gott wegzuziehen. Und dass wir die Dinge dieser Welt, fangen wir dann an, lieb zu gewinnen. Und Gott ist nicht mehr so wichtig und Gottes Sache ist nicht mehr so wichtig. Deswegen lasst uns hier wachen. Das zweite Gleichnis, das Jesus erzählt, ist das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Und auch hier macht Jesus deutlich, wie ein wachsames Leben aussieht. Und ich denke, wir kennen alle das Gleichnis sehr gut. Da steckt sehr viel drin. Und wir wissen, dass hier 10 Frauen sich vorbereitet haben auf die Hochzeit. Der Bräutigam soll kommen und die 10 haben sich vorbereitet, haben ihre Lampen gerichtet und sind losmarschiert auf den Bräutigam zu. Aber der Bräutigam verspätete sich. Und wir wissen, dass diese 10 Frauen ein Bild für uns als Gemeinde sind und der Bräutigam Jesus ist. Aber der Bräutigam kam nicht. Jesus kam nicht, wie erwartet, bisher. Und alle 10 Frauen schliefen ein, weil es spät wurde. Aber um Mitternacht ging dann ein Geschrei aus und es hieß, der Bräutigam kommt, schnell steht auf, macht euch bereit, der Bräutigam ist endlich da. 5 der 10 Frauen waren aber töricht, sie waren nicht klug. Sie waren nicht vorbereitet, denn ihre Lampen waren nicht mehr am Leuchten. Sie hatten kein Öl mehr. Aber die 5 waren vorbereitet. Wieso waren sie vorbereitet? Sie hatten genug Öl dabei in ihren Lampen. Und sie dachten sich vielleicht schon, wenn der Bräutigam sich verspätet, dann ist es wichtig, dass wir noch Öl haben in unseren Lampen. Und wir wissen aus der Bibel, dass das Öl immer ein Symbol für den Heiligen Geist ist. Und in diesem Gleichnis geht es um die Beziehung zu Gott, um unsere Beziehung zu unserem Gott. Und es ist so wichtig in dieser Zeit, in der wir leben, in der letzten Zeit, dass unsere Beziehung zu Gott echt ist, dass da eine Beziehung ist, dass wir seinen Geist in uns haben. Und diese Frage, die dürfen wir uns aufrichtig stellen, die stelle ich auch mir immer wieder. Brennt mein Herz so wirklich? Brennt mein Herz für Gott? Bin ich Feuer und Flamme für Gott? Brennt sein Heiliger Geist in meinem Herzen? Ist diese Beziehung echt? Habe ich Zeit, wo ich mit Gott rede und er zu mir spricht? Diese 5 Frauen, sie waren wachsam und sie dachten an die dunkle Nacht. Und dieses Öl wird wichtig sein in der dunklen Nacht, dass wir den Weg sehen, dass wir den Bräutigam finden. Und auch wir leben in einer dunklen Zeit. Es ist wirklich, es ist manchmal fühlbar in dieser Zeit. Es ist so eine Dunkelheit, so eine drückende Last auf allen Menschen, auf der ganzen Welt. Und es ist wichtig, dass wir dieses Öl haben. Es ist wichtig, dass wir wirklich für Gott brennen, dass wir ihn lieben, dass unser Glaube echt ist, dass unsere Beziehung zu ihm echt ist. Und wir wissen, dass eine Beziehung sich nur durch Kommunikation aufbauen kann. Wir können zu niemandem eine gute Beziehung haben, wenn wir nicht mit der Person sprechen, wenn wir uns nicht mit der Person treffen. Und so ist es auch mit Gott. Es ist wichtig, dass wir mit ihm kommunizieren. Man nennt es auch beten, dass wir zu ihm kommen, mit ihm reden. Und wenn wir wachsam sind, dann beten wir auch. Und deswegen heißt es immer wieder in der Bibel, seid wachsam und betet. Diese zwei gehören immer zusammen. Seid wachsam und betet. Wenn wir wachsam sind, dann beten wir. Oder man könnte auch sagen, wenn wir beten, dann sind wir auch wachsam. Und der Feind, der Satan, er wird alles versuchen, um das Öl von uns wegzunehmen. Er wird alles versuchen, den Glauben aus uns rauszunehmen. Er wird alles versuchen, dass wir nicht in dieser Beziehung leben zu Gott. Und ihr kennt es vielleicht, wenn man beten möchte, man macht sich auf, man kniet sich vielleicht hin, man will beten und plötzlich wird man so müde. Man hat keine Kraft zu beten und man schläft vielleicht ein. Und das ist, was der Satan versucht. Versucht wirklich alles, dass wir nicht in dieser Beziehung leben. Und wir wissen auch, den Jüngern ging es so, im Garten Gethsemane. Was hat Jesus zu ihnen gesagt, als sie in den Garten gegangen sind, um zu beten? Er sagte zu ihnen, seid wachsam und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Aber die Jünger waren nicht wachsam. Wir wissen, sie schliefen ein. Sie wurden müde und sie versagten. Und ich frage mich, was wäre passiert, wenn sie wachsam gewesen wären, wenn sie wach gewesen wären und gebetet hätten? Was wäre da passiert? Sie wären vielleicht nicht weggerannt, hätten Jesus nicht verleumdet. Aber in der dunkelsten Stunde, da wo Jesus seine Freude am meisten gebraucht hat, waren sie müde und sie waren nicht wachsam, sie haben geschlafen. Und es ist auch für uns wichtig, dass wir so wachsam leben, dass wir beten, weil der Feind versucht, alles, unseren Glauben wegzunehmen. Besonders in dieser Zeit, es gibt viele Christen, die ihren Glauben aufgegeben haben, weil sie keine Beziehung zu Gott hatten. Deswegen lasst uns wachsam sein und den Feind auch nicht reinlassen, dass wir ihm nicht eine Tür öffnen und ihn reinlassen. Das heißt, wir sollen ihm widerstehen. Aber dazu brauchen wir Gottes Kraft, dazu brauchen wir seine Nähe, dazu brauchen wir wirklich diese Beziehung zu ihm, dass wir in dieser dunklen Nacht, in dieser schweren Nacht bestehen können, dass der Feind uns nicht übermannt und wir versagen. Es reicht nicht aus, am Tag vielleicht 2 oder 3 Minuten zu beten. Und das haben die ersten Christen auch nicht so gemacht. Die ersten Christen zeichneten sich dadurch aus, dass sie viel beteten. Sie waren es gewohnt, die Juden haben 3-mal am Tag gebetet. Sie waren es wirklich gewohnt, mehrfach zu beten. Und wir lesen das immer wieder in der Bibel, wie wichtig das Gebet ihnen war. Und deswegen waren sie wahrscheinlich auch so effektiv, weil sie wachsam waren im Gebet. Und deswegen haben sie Gott so stark erlebt, deswegen sind so viele Menschen zum Glauben gekommen, weil sie wachsam waren und gebetet haben, zu Gott gerufen haben. Und wir lesen immer wieder, wir sollen beten, wir sollen wirklich ein aktives Gebetsleben haben. Und das sage ich auch mir zuallererst. Und ich habe mich gefragt, was würde passieren, wenn wir weniger am Handy sein würden und in der gleichen Zeit dafür beten würden. Wir würden Gott erleben, wir würden eine Erweckung erleben. Deswegen lasst uns da wirklich wachsam sein in dieser Zeit. Das dritte Gleichnis, da spricht Jesus von den anvertrauten Talenten. Und auch hier reiste ein Mensch ins Ausland. Und er vertraute sein Hab und Gut, seine Talente, 3 Dienern an. Und diese 3 Diener haben unterschiedlich viel Talente bekommen. Der eine hat 5 bekommen, der andere 2 und der dritte hat ein Talent bekommen. Und wir wissen, dass zwei von diesen dreien hingingen und damit handelten. Der eine, der fünf hatte, der ist hingegangen, hat es eingesetzt, hat Gebrauch davon gemacht und er hat fünf neue dazu bekommen. Und als sein Herr dann kam, hat ihn gelobt und hat gesagt, du bist ein tüchtiger und treuer Knecht. Du warst im Kleinen treu, ich werde dir noch mehr geben. Und genauso tat es dann die zweite Person, die zwei Talente bekommen hat. Auch er hat gehandelt mit diesen zwei Talenten und hat zwei dazu gewonnen. Und sein Herr kam auch zu ihm und hat ihm das Gleiche gesagt. Du warst tüchtig und treu, du bist ein treuer Knecht. Du warst über Kleinem treu und ich werde dich über mehr setzen. Aber was hat der eine gemacht, der nur ein Talent bekommen hatte? Er hatte Angst. Er hat es begraben. Er hat es versteckt. Er hatte Angst vor seinem Herrn. Und als sein Herr dann gekommen ist, war er schwer enttäuscht, dass er das Talent nicht einsetzte, das er bekommen hatte. Und manchmal lesen wir so dieses Gleichnis und wir können da sehr schnell in eine Gesetzlichkeit verfallen. Es geht hier nicht darum, Hauptsache irgendwas zu machen. Es geht hier nicht darum, viel zu machen für Gott, sondern es geht darum, das zu tun, was er uns sagt und es dann zu tun, wenn er es sagt. Wir alle haben geistliche oder natürliche Gaben bekommen und diese sollen wir auch einsetzen und wir sollen auch in seinem Reich wirken und tun mit, oder arbeiten mit unseren Talenten. Aber ich habe mir so gedacht, es fängt auch hier zuerst zu Hause an. Es fängt auch hier zuerst im Kleinen an. Es ist wichtig, dass wir im Kleinen treu sind und es fängt immer zu Hause an. Und wenn ich das so lese, ich denke da oft an meine Kinder, meine Frau und ich denke, ich habe Gottes Wort, wir haben alle Gottes Wort als Gabe bekommen. Lasst uns das im Kleinen weitergeben. Ich möchte es meinen Kindern zu Hause weitergeben. Es nützt nicht so viel, hier vorne zu sein, wenn ich es daheim nicht mache. Und so geht es uns allen. Vielleicht bist du eine Mutter oder ein Vater und du denkst, was kann ich schon tun? Mein Talent ist so klein, es ist nichts wert. Aber es stimmt nicht. Vor Gott ist es sehr wertvoll. Gib es weiter daheim, da wo du bist zuerst und dann auch nach außen hin. Aber fang hier im Kleinen an. Vielleicht bist du auch Jugendlicher und du hast Zeit und Kraft. Dann setz auch das ein für Gott. Im Kleinen. Dien Gott, such ihn im Gebet. Diesem Gleichnis geht es wirklich um Treue. Nicht, dass wir einfach irgendetwas tun. Tu das, was er dir sagt. Und hör nicht auf den Satan. Er versucht dir, dieses Talent wegzunehmen. Er sagt dir, dein Talent ist gar nichts wert. Du kannst gar nichts tun. Du bist unbedeutend. Dein Talent ist nichts Besonderes. Aber sei auch hier wachsam. Diese zwei Diener waren wachsam. Sie wussten, unser Herr wird kommen und er wird zurückfordern, was er uns gegeben hat. Was machst du mit dem, was er dir gegeben hat? Hat er dir Kinder gegeben, Ehepartner? Hat er dir Gottes Wort geschenkt? Hat er dir vielleicht eine Leidenschaft fürs Gebet geschenkt? Dann setzt es ein. Hat er dich reich gesegnet, vielleicht finanziell? Dann setz auch das gerne ein. Lasst uns wirklich seinen Willen tun. Ich glaube, dass er für jeden was vorhat. Er hat jedem einen Auftrag gegeben, jedem ein Talent gegeben. Verachte dieses Talent nicht und setz es ein. So sind wir wachsam, dass wenn unser Herr kommt, dass er uns nicht sitzend findet und schlafend findet, sondern dass er uns findet, dass wir wirklich das Kleine, was wir haben, dass wir das tun und dass wir das geben, dass wir sein Wort halten. Und auch tun und dass wir treu sind. Und ich weiß, wir alle waren schon mal untreu. Wir alle haben nicht das getan, was Gott uns gesagt hat. Aber die gute Nachricht ist wirklich, dass auch wenn wir untreu sind, ist Gott dennoch treu. Und er möchte so sehr, dass wir bereit sind, dass wir wachsam sind. In Lukas 12, Vers 37, da steht: Glückselig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachen finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten, also Jesus, und sie zu Tisch führen und kommen und ihnen dienen. Er möchte wirklich, dass wir bereit sind. Er möchte uns Gutes. Er möchte, dass wir ihm nah sind. Er möchte uns zu sich holen. Und deswegen sagt er, ich komme. Seid wachsam. Seid bereit. Geht gut um mit euren Mitmenschen. Baut eine Beziehung auf zu mir und tut das, was ich euch sage, in den kleinen Dingen. Lasst uns aufstehen. Ich möchte zum Schluss beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, Herr, und dass du uns ermutigst, wachsam zu sein. Danke so sehr, Herr, für dein Wort, dass du zu uns redest, Herr. Ich bitte dich, schenk du Gnade, Herr, hilf uns, Herr, hilf meinen Geschwistern, hilf mir, hilf meiner Familie, dass wir wachend sind, dass wir nicht, Herr, von den Dingen dieser Welt abgelenkt sind, Herr, und ein irdisches, fleischliches Leben führen, Herr, und die Welt so sehr lieben, dass wir dich vergessen und nicht bereit sind, Herr. Schenk du Gnade, Herr, dass wir gut umgehen, Herr, mit unseren Mitmenschen, dass, wenn du kommst, Herr, du uns nicht siehst, wie wir den anderen schlagen, Herr, auch durch Worte. Schenk Gnade, Herr, dass unser geistliches Leben echt ist, unsere Beziehung echt ist, dass dein Feuer wirklich in unseren Herzen brennt, Herr. Und da, wo es erloschen ist, schenk du Gnade, Herr, dass wir wirklich wieder für dich brennen, Herr, und für dich leben. Herr, und ich bitte dich, Herr, dass wir wirklich treu sind, Herr. Dir dienen, Herr, in den kleinen Dingen. Herr, dass wir in deinem Wort sind, Herr, dass wir im Gebet sind, Herr. Dass wir, Herr, jeden Tag wirklich das tun, was du für uns hast. Dass wir deinem Wort gehorsam leben, Herr. Danke, Herr, du möchtest uns ermutigen, Herr, du möchtest uns warnen wirklich, dass wir wachsam sind und auch so leben, dass wir uns freuen können, Herr, dass, wenn du kommst, Herr, dass wir keine Angst haben müssen, Herr, denn da, wo Liebe ist, ist keine Furcht, sagst du. Herr, wir lieben dich und wir fürchten uns nicht, Herr, vor dem Tag, an dem du kommst, denn du möchtest uns zu dir holen, Herr, du möchtest, dass wir bei dir sind, Herr, in Ewigkeit. Und ich danke dir so sehr dafür. Danke, dass wir, wenn wir uns dir hingeben, Herr, dass du uns dein Leben voller Freude und voller Fülle schenkst, Herr. Danke für dein Wort, Herr, für deine Ermutigung. Segne uns, Herr, und segne, Herr, wirklich, Herr, das, was wir tun in deinem Willen. Ich danke dir, Herr. Amen.